Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Bevor es losgeht, kurzer, knapper Hinweis auf die suboptimale Tonqualität dieser Aufnahme, vor allem auf Daniels Seite. Das liegt mit nicht an ihm, sondern einfach an ganz alten, rostigen Leitungen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ehrlich, alle 3-4 Monate meint irgendwie der Internet-Scott nicht so gut mit uns und will einfach nicht, dass wir miteinander skypen. Aber man versteht alles und auch wenn mal ein Wort fehlt auf Daniels Seite, ist doch der im Kontext des Gesprächs alles, glaube ich, nachvollziehbar und verständlich. Also dennoch viel Spaß mit unserem Gespräch zu Multiple Maniacs und Maniac. War ein gutes Gespräch und ich habe das ganze Ding angehört. Man kann es gut verstehen. Also nicht über das ein oder andere Substantiv oder Verb ärgern, dass mal fehlt, sondern einfach das genießen, was da ist. Und das sind ja 99% dieser Aufnahme. Also, enjoy.
Das ist hier die Kindervorstellung.
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Seien Sie vorsichtig. Er ist wieder unterwegs. Er sucht neue Opfer.
Da ist jemand. Da draußen ist jemand. Nein. Ich habe ihn gesehen.
Da draußen ist keiner. Es ist niemand da.
Nein!
Wir sind im Augenblick über Midtown Manhattan. Und hier sind die neuesten Meldungen über eines der brutalsten Verbrechen in der Geschichte unserer Stadt.
Er sucht neue Opfer in den Parks.
Immer schön aufpassen, mein Kleines.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 363 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
I love you so fucking much, I could shit.
Ernsthaft? Also,
ja, natürlich, ja. Ich wollte jetzt eigentlich mal seit unseren 8,5 Jahren einfach mal so sagen, dass mir John Waters schreibt einfach da die schönsten Dialoge für solche Momente.
Wenn du das ernst meinst, bin ich ganz froh, dass du am anderen Ende der Stadt sitzt gerade. Ja. Aber du bist herzlich eingeladen.
Vielen Dank.
Ah, geh vor aufs Töpfchen.
Ich hätte ja auch sagen können, oh, this is better than Amyl Nitrate. Aber na gut.
Oder, just cause I'm pretty, they think I'm a whore. Das ist eigentlich mein Lieblingsspruch aus Multiple Maniacs. Das ist, ja. Sagt das Ming Stole, oder?
Ja, ich glaube, ja. Ja. Die Church Lesbian, oder wie sie sich
nennt. Ja, die nicht mit viel Talent gesegnet ist, also zumindest in ihren Szenen immer anfängt zu lachen, aber das Ganze sehr charmant rüberbringt.
Ja, also charmant ist sie auf jeden Fall, ja.
Zwei charmante Filme heute Abend, über die wir sprechen. Das sind nämlich Multiple Maniacs, zum einen aus dem Jahre 1970. Es ist nicht der Debüt-Langfilm von John Waters, aber es ist der Debüt-Ton-Langfilm von John Waters.
Ja.
Und zum Zweiten sprechen wir über, also eigentlich ist es so eine inoffizielle Skandalfilm-Episode, über die wir heute sprechen. Dann
schon, ne?
Ja, zum Zweiten sprechen wir, ja, ungeplanterweise. Ungeplanterweise auch top aktuell sprechen wir über Maniac aus dem Jahr 1980 von William Lustig mit Joe Spinell in der Hauptrolle und Caroline Munro natürlich. Top aktuell, weil wir gerade festgestellt haben, der Film wurde veröffentlicht zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Episode gestern von Sony, glaube ich, von irgendeinem Major-Label, ist schon rausgekommen, glaube ich, im Sommer von Nameless Entertainment in einer komplett überflüssigen 8- oder 12-teiligen, kleinteiligen Box. Wer die braucht für 89,95, gerne. Gibt's bereits. Und zum Erscheinen dieser Episode gibt's dann auch, glaube ich, in günstig dann für alle. Ehemals beschlagnahmt. Ich habe gelesen, der allererste beschlagnahmte Film in der Bundesrepublik Deutschland.
Ist das was?
So? Ja.
Wow.
Ja. Kam vor dem US-Kinostart in die hiesigen Kinos, wurde dann aber auch sofort nach Videoveröffentlichung beschlagnahmt und tatsächlich jetzt saftige 36 Jahre später, Ende 2019, endlich entschlagnahmt.
Wow.
Habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also.
Nee, ich bin da auch ganz erschrocken geradezu. Vor allem, weil ich ihn, wie soll ich sagen, also gerade im Vergleich zu anderen Sachen, die wir bisher hier so besprochen haben, nicht so hart finde, zumindest nicht in den Bildern. Also ich meine, das sind harte Bilder, aber es ist halt nicht vergleichbar mit anderen Sachen, wo es halt wirklich 90 Minuten halt Schlag auf Schlag geht. Hier sind es halt ein paar Minuten. Ansonsten ist es halt, ich glaube, eher so der Psychoterror, der sich irgendwie durchschleicht, der ein unangenehmes Gefühl macht. Und vielleicht mag das damals die Zensoren und wir.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die saßen alle an ihren Tischchen und sagten, das ist hier degeneriertes Kino, das ist sowas von verkommen oder obszön und ordinär und das braucht kein Mensch. Und
ob das schön ist, ja.
Sehr schön. Multiple Maniacs, Stichwort schlechte oder gute Gags. Ist jetzt kein Film, glaube ich, bei dem man Eindruck schinden kann mit den Production Credits und dann sagt, ah, das spielt so und so mit und so. Also es ist, wie heißen die Dreamlanders von John Waters?
Die Dreamlanders, genau. Der zweite größere Film, den er gemacht hat, nach halt einer Reihe von Kurzfilmen, und der ist halt praktisch an den Film ehrlicherweise genauso rangegangen wie an alle anderen Sachen auch. Er hat seine Kumpels zusammengerufen und dann haben sie einfach ein bisschen Quatsch gemacht. Ganz grob zusammengefasst.
Ja.
Wobei man natürlich durchaus erwähnen muss, dass, wie ist er noch gleich? Lobsterra? Lobsterra.
Ja, stimmt, ja.
Ja, schon durchaus eine etwas größere, also ich meine, es sieht größer aus als es ist. Ich habe irgendwie gedacht, wow, da muss ja irgendwie die Hälfte des Budgets drin gelandet sein, und in der Dokumentation wird gesagt, das Ding hat irgendwie $37 gekostet.
Dafür sieht es gut aus. Ja, wir kommen darauf noch zu sprechen. Ich möchte auch sagen, beide Filme, über die wir heute Abend sprechen, ich glaube, Maniac komischerweise noch weniger, obwohl es eben ein Horror-Thriller ist, kann man, glaube ich, weniger spoilern als Multiple Maniacs. Weil Multiple Maniacs hat noch wirklich zwei, drei authentische Überraschungen drin. Also Sachen, mit denen ich jetzt beim ersten Mal sehen, weil für mich war es das erste Mal, nicht gerechnet habe. Also ich sah den Vorspann und sah da eben Lobstora und dachte, okay, das ist merkwürdig. Und hatte natürlich dann, als Lobstora dann kommt, plus minus 75 Minuten später, war ich relativ überrascht, was das dann ist.
Damit rechnet man dann überhaupt nicht mehr.
Nee. Ja, und wenn Lobstora dann kommt, dann geht's ja auch nicht wirklich so schnell wieder. Also war mein Gefühl.
Ja, doch, das ist durchaus. Also die haben irgendwie aus den $37 irgendwie alles rausgeholt, was irgendwie der Film hergab. Wobei natürlich Vincent Piranio, der das Vieh quasi erfunden hat, durchaus dann eine ganze Menge Production Design technisch, sagen wir mal, auch außerhalb von John Waters Sachen geleistet hat.
Hä? Es sieht doch gut aus. Also das ist, wir werden doch auf Lobstora dann so ein bisschen zu sprechen kommen, ich glaube später.
Ja, ich denke
auch. Wir folgen so ein wenig der Chronologie der Ereignisse, auch wenn die nicht keinem klassischen dramaturgischen Bogen folgen. Wobei im weitesten Sinne schon.
Ja, schon. Wobei es wirkt halt so, als, ich meine, ich glaube, es sagt John Waters auch, es wirkt halt so, als hätte er quasi immer, wenn sie Zeit hatten, irgendwie ein paar neue Szenen geschrieben und die dann irgendwie aneinander gehängt, ohne dass es halt alles so vorhinein geplant ist. Und dennoch denke ich aber, also für mich ist Multiple Maniacs ja so eine Art Proto-Waters, wenn man so möchte. Da ist ganz, ganz viel drin, was er dann später eben in seinen großen, also was er in der Trash-Trilogie zum Beispiel gemacht hat, und also Pink Flamingos und Female Trouble, Desperate Living, aber natürlich auch durchaus so Sachen wie Polyester und eben seine Liebe fürs Melodramatische zum Beispiel. Sehe ich da ganz, ganz viel. Habe auch so das Gefühl, auf bestimmte Dinge kommt er dann immer auch gerne wieder zurück, gerade dieses gelebt Asoziale, also wir sagen, diese Abgrenzung von der Normativität. Und was das bedeutet, das ich meine, das hat er ja ehrlicherweise bis zu seinem letzten Film 2004 ja immer wieder versucht, da irgendwie reinzubringen. Und gerade eben die Rollen, die Vine gespielt hat, sehe ich hier quasi so in ihrer Ursprungsform in Multiple Maniacs.
Gutes Ding, kann ich schon mal vorwegnehmen. Also ich hatte mit Multiple Maniacs Spaß, und es ist eben auch so eine Ausnahmeerscheinung von frühem filmischen Schaffen, die man eben in jeder Sekunde ansieht, dass er für 3,50 € und wahrscheinlich ein Wochenende oder nach Feierabend entstanden ist und ohne viele Ressourcen, aber eben trotzdem eindeutig eine künstlerische Handschrift erkennen lässt. Also hat mich so ein bisschen auch an Bad Taste erinnert, auch an die Art der Produktionsgeschichte, weil Bad Taste ist ja auch ein Film, den Jackson mit über einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren an Wochenenden mit Freunden gedreht hat. Und dann werden ihm die Haare mal länger, mal kürzer.
Ja.
Na? Und man sieht schon, da der Film wird irgendwie mit Geduld und Spucke von Geduld und Spucke zusammengehalten, wie auch Multiple Maniacs. Und trotzdem ist er eben so mega idiosynkratisch und immer interessant, niemals langweilig, dass man eben trotz all seiner offensichtlichen Schwächen, nämlich Schauspieler, die nicht schauspielern können, oder Darsteller, möchte ich lieber sagen, und Kostüme, die nicht halten, und Gags, die manchmal nicht zünden, trotzdem super gut ist in jeder Minute.
Ja, wobei ich habe so viel. Ich glaube, das ist aber auch gerade also Teil von John Waters künstlerischer Handschrift, also ja, gerade in seiner frühen Phase, bevor er halt mit Leuten wie, weiß ich, eben zum Beispiel Johnny Depp und Angelica Houston gedreht hat und so. Kathleen Turner, die wir neulich ja hatten, und ach, wie sie alle heißen. Stephen Dorff und so. Hat er aber eben Leute um sich geschart, die eine gewisse Authentizität dabei vermitteln, furchtbar unauthentisch zu sein. Also ich bin ein großer Fan, also mir ist es eine wahre Freude, halt Divine und David Lockery und Ming Stoll zu sehen. Das sind auch die einzigen dreien, denen ich eben tatsächlich, sagen wir mal, auch das Talent halt zuspreche, eben auch, sagen wir mal, vielleicht nicht gut, aber zumindest immerhin schauspielern zu können. Alle anderen, habe ich so das Gefühl, haben mehr oder weniger sich selber gegeben und hatten eben auch größtenteils ein bisschen Stress und Schwierigkeiten, sich ihre Wörter zu merken.
Ja.
Meine allen voran natürlich Edith Massey, wir erinnern uns
die
alle.
Die Bardame.
Die Egg Lady aus Pink Flamingos war halt eine Bardame zu der Zeit. Und später hatte sie einen Thrift Store, also so ein Second-Hand-Laden mehr oder weniger. Mhm. Ja, Trödelladen. Die laut Aussage von John Waters wusste die halt die meiste Zeit ihres Lebens nicht genau, was gerade abgeht. Mhm. Und so ist sie eben auch beim Drehen. Aber ich meine, auch das macht Spaß, dabei zuzugucken. Ja. Aber eben, weiß ich, David Lockery zum Beispiel, leider viel zu früh gestorben, der muss sich 5 Minuten Text merken und keinen besonders leichten Text, sondern wirklich schwierige Passagen, die dann eben ohne Schnitt runtergerattert werden mussten und all das. Das ist schon nicht verkehrt. Und auch Ming Stoll durchaus, zumindest in, sagen wir mal, in den Szenen, in denen sie nicht nur einfach im Hintergrund ist, hat eine Menge zu tun tatsächlich. Und das sind die drei schultern das halt schon ganz gut. Aber sie haben halt eben diesen, ich möchte nicht sagen trashigen, sondern mehr so diesen kitschigen Text.
Ja.
Weil es ist eben alles, es ist halt alles großes Drama. Und es ist alles eben praktisch, also als würde er versuchen, wie er es ja eben später bei Polyester gemacht hat, eben diese ganzen melodramatischen Seifenopern und was nicht alles halt zu persiflieren, indem er halt seinen Figuren, die halt nur alles andere als glamourös sind, dann eben solche Texte halt gibt.
Ja, in dem Sinne vielleicht auch so ein bisschen so ein kleiner Vorläufer von Twin Peaks und später.
Ja. Warum nicht? Ja, klar. Also es ist schon, ich meine, sagen wir mal, David Lynch und John Waters, meine beiden Lieblingsregisseure sind, kommt nicht von irgendwoher.
Ja, also, ich meine, viele Menschen, auch Filmemacher ihrer Generation, Künstler, lieben ja auch das alte, sagen wir mal, Douglas Sirksche Melodrama, auch Gus Van Sant oder so, denke ich da. Das ist ja, sind ja irgendwie auch alles Filmemacher dieser Generation, die das immer und immer wieder referenzieren. Also,
ja.
Und das hat ja auch einen guten Grund, weil es funktioniert. Wenn es auch immer höchst artifiziell ist, ist es ja eben doch bewegend und packend, und es hat eben auch einen Grund dafür, dass die Zeitlosigkeit der Geschichten, dafür gibt es eben auch einen Grund. Also das funktioniert. Selbst in diesem sehr kruden Kontext von Multiple Maniacs. Eine gute Blaupause, möchte ich sagen, um etwas ganz Eigenes draus zu machen.
Oh ja. Und eigen ist es. Und es fängt eben auch schon gleich ganz eigen an. Ne? Also der Anfang des Films ist ja schon im zeigt das ziemlich deutlich, was der Film uns liefern will. Ich meine, ich finde, das ist tatsächlich eine schöne Möglichkeit, eben David Lockery in sehr Uniform, dieser Zirkusdirektor-Uniform, der eben ohne Luft zu holen wie heißt es, Cavalcade of Perversion
richtig,
ankündigt, ja. Also eine Freakshow, ein Wanderzirkus mit Perversen. Im Prinzip lädt er auch das Kinopublikum halt ein, sich eben auf so eine abgefahrene Zirkusnummer jetzt hier einzulassen.
Ja.
Was dann geliefert wird, ist tatsächlich wenig schockierend.
Ja, ja.
Sagen wir mal, die Pikiertheit der Normalos ist halt, glaube ich, das, worauf es hinaus will. Wobei ich es ganz witzig finde, dass ich bei John Waters habe ich nie das Gefühl, dass er sich darüber echauffiert. Also auch wenn man seine Bücher liest zum Beispiel, habe ich nie den Eindruck, dass er Normalus irgendwie Kacke findet, sondern dass er mehr oder weniger propagiert, halt praktisch sein eigenes Ding zu machen, egal wie das halt auch aussehen mag, ja, und versucht dann letztendlich nur zu sagen, wie den für ihn gibt es, glaube ich, keinen Unterschied zwischen einem, der LSD nimmt und jemand, der was weiß ich, keine Schmerztabletten wie Tic Tac frisst.
Ja.
Findet nur, dass der Normalo mit den Schmerztabletten aus seiner Weirdness halt eine Kunst machen sollte. Ja, und also steh dazu und sei so freaky, wie du halt nun mal bist.
Ja, so. Also einfach ist es aber auch nicht, weil man sieht ja tatsächlich, das ist jetzt keine Freakshow wie bei Todd Browning mit missgebildeten Leuten, die eben vorgeführt werden sollen. Doch sind es eben Menschen, die das wirklich freiwillig tun. Sonst sind tatsächlich ja auch Menschen, die offenbar leiden unter dem, was ihnen widerfährt. Wie der Junkie auf Cold Turkey, der da vorgeführt wird. Wobei ich mich da eben auch fragte, ist der authentisch oder?
Nein, ist er nicht.
Nein,
genau. Das sagt John Waters aber auch in seinem Kommentar, der hat wohl.
Aber du hast natürlich mit allem recht, die Normalos hier oder die normative Masse, die soll natürlich vorgeführt werden. Das ist völlig eindeutig. Schon wenn man in ihre hohl leeren Gesichter blickt, da zu Beginn, wie sie sich da eben von Mr. David anschreien lassen, anblöken lassen und eben ganz entsetzt tun, aber dann eben doch die Show besuchen, trotz aller Empörung und Entrüstung, sagen, ja komm, vielleicht wagen wir doch mal einen Blick und dann eben dafür bestraft werden. Ja. Da macht der Film schon ganz zu Beginn klar, auf wessen Seite er steht.
Das ist auf jeden Fall, natürlich. Ja, ich glaube, zu der Zeit wird wohl das Schockierendste die beiden knutschenden Männer gewesen sein.
Ja.
Ja. Das, ne, alles andere ist dann, sagen wir mal, eher witzig und natürlich an der Stelle dann aber auch schon wieder so ein. Ich mein, es ist halt. Der Film ist ja, sagen, erstaunlich politisch. Also dafür, dass ich nicht glaube, dass John Waters das vorhatte, und ich glaube, er sagt das auch selber, dass er das eigentlich nicht, dass es nicht sein Anliegen war, aber es ist natürlich schon interessant, weil er ist eben so ein dermaßenes Kind seiner Zeit, ne? Also nach dem wilden Gebaren der 60er und dann eben dem relativ dumpfen Erwachen Anfang der 70er, beziehungsweise im Ende der 60er, hat er eben eine Gruppe von Leuten um sich rumgesammelt, die eben nicht Teil der wie auch immer wahrgenommenen Gesellschaft sind. Weil sie sind keine Hippies, sie sind keine Normalos, sie sind keine Konservativen, sie sind eben sind nur, wie soll ich sagen, sehr, sehr eigen. Und dann ist es natürlich aber auch so, dass er sich eben, der Porn-Chic ist ja nun auch, sagen wir mal, knapp um die Ecke gewesen. Mhm. Wenn dann eben, sagen wir mal, die Künstlerriege in New York dann irgendwie fein ausgeht, um sich Deep Throat im Kino anzugucken oder Behind the Green Door oder sowas, dann ist das natürlich ein Aufruf für jemanden wie John Waters zu sagen, so, und jetzt genau, führen wir das mal vor, ne? Wie man sich halt sowas anguckt und dann so ein bisschen das Näschen rümpft über wie denn das halt, wie kann man denn nur jemandes Achseln lecken oder
sein eigenes Rauchen lassen, ja.
Ja, und oder sowas. Wobei der Puke-Eater-Gipfel der Parodie dann ist an der Stelle. Ja, also wobei es fängt ja schon gut an mit der Dame, die den Fahrradsitz ableckt. Genau, aber richtig, also was ich dann wirklich richtig komisch fand, war dann dieser harte Schnitt auf die beiden Kartenspielen.
Ja.
No Fish. Das fand ich halt wirklich lustig, ja, wie weil eben Mr. David gerade irgendwie das grandioseste der Cavalcade of Perversion ankündigt und dann halt die beiden da Karten spielen. Also das ist clever. Und dann halt natürlich Divine hingehaucht wie ein Filmstar.
Man sollte dazu sagen, ich meine, ich glaube, die Internationalen können wir uns mittlerweile checken an diesem Punkt, auch wenn sie hier OFDB-User Happy Harry mit dem Harten geschrieben hat und natürlich
ich diesen, oh, Ah, das hättest du mir vorher sagen müssen.
Nein, jetzt ist zu spät. Er hat aber auch dem nicht wirklich viel hinzuzufügen, was du gerade gesagt hast. Weil man sollte vielleicht nur erwähnen und dann ab da wird das richtig böse gespoilert. Also wenn ich den Film nicht verderben möchte, soll ich bitte unseren Podcast, unsere Episode checken für ein andermal. Aber die Cavalcade of Perversion, also die Show endet eben damit, dass Divine die Gäste der Show, das Publikum ausraubt. Ja. Ich weiß nicht, warum mich das überrascht hat. Der Film hat mich mehr überrascht als so mancher twist-geladene Thriller. Also, weil ich dem Film so auf dem Leim gehe, dass er so, ich glaube, ich muss mir da einen Vorwurf machen. Ich hielt den Film für, weil er eben technisch so krude ist und auch schauspielerisch so mangelhaft oft und man und eben auch ein bisschen meandernd so und sehr unterhaltsam, aber durchaus manchmal auch ziellos so in seiner Dramaturgie oder in seiner nicht vorhandenen Dramaturgie. Zum Beispiel dieser Monolog von Mr. David, den du auch eben schon zitiert hast, der will ja zu Beginn überhaupt nicht enden. Das hört ja nicht mehr auf, hört nicht mehr auf, wie viele Szenen im Film nicht mehr aufhören, dass ich dann jedes Mal ganz überrascht war, wenn dann doch etwas Überraschendes passiert. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass die Weide eben dann rauskommt mit der Waffe und sagt, okay, jetzt alle mal Hände hoch und Geldbörsen her.
Und dann eben auch noch jemand gleich erschießt bei der Gelegenheit.
Ja. Auch so ganz beiläufig, ja.
Ja. Drollig, aber immerhin, ja. Ja, mit der kleinen Spielzeugpfiffe da. Mhm. Aber ich meine, das bringt ja dann, sagen wir mal, den Rest des Films so ein bisschen zumindest ins Rollen, ne? Weil eben Divine, Lady Divine, wie sie sich zu dem Zeitpunkt nennt.
Ja, natürlich.
Ja, am liebsten alle anderen auch umgebracht hätte. Einfach nur weil. Ne? Und wir erfahren dann im Laufe des Films halt, dass Lady Divine eben auch einige Polizisten auf dem Gewissen hat. Ja, sie mit ihrem Wanderzirkus halt öfter mal weg müssen, weil sie anfängt halt die Gäste eben nicht nur auszurauben, sondern eben auch zu erschießen. Und Mr. David hat Angst vor ihr, ne? weil eben offenkundig sie sich nicht mehr gut verstehen, aber sie sind zusammen. Aber er traut sich halt nicht zu gehen. Und das nicht zuletzt, weil Divine ihn quasi bedroht, damit preiszugeben, dass er einer der Manson-Mörder ist, die halt Sharon Tate auf dem Gewissen haben.
Ja.
Interessant an der kleinen Anekdote ist, dass sie, während sie das gedreht haben, war das wohl top aktuell.
Ich wollte gerade sagen.
Aber es wusste niemand, wer es getan hat. Als dann während des Drehs, weil das zog sich ja eine Weile hin, eben tatsächlich dann die Manson-Familie geschnappt und angeklagt wurde, musste Waters das sehr, sehr schnell irgendwie in das Drehbuch rein, um darauf Bezug zu nehmen. Und was ich natürlich noch sehr, sehr viel interessanter finde, ist, dass eben John Waters ja ein ganz, ganz großer, wie sagt man, Advokat ist, also er bemüht sich halt verschiedene Leute halt aus der Manson-Familie praktisch aus dem Gefängnis ihnen Gehör zu geben für ihre Geschichte und all das. Und das ist halt, also schon spannend, dass das halt wie wir es, glaube ich, auch neulich hatten, als wir über Once Upon a Time in Hollywood geredet haben, halt eben auch so eine Initialzündung für ihn ist, sowohl filmisch als eben auch, was eben seine anderen Interessen angeht.
Und ich glaube auch zur damaligen Zeit wahrscheinlich, weil du vorhin schon den schlabberigen Kuss zwischen den zwei Männern als größten Skandalmoment herbeizitiertest, ich glaube auch so mit einer der größeren Schockmomente nicht, aber ja, gewagtesten oder konfrontativsten Momente, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt über den Mord an Sharon Tate und ihren Freunden in Hollywood Witze zu machen, wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen, wie irgendwie einen Monat nach 9/11 lustige Flugzeuggags zu bringen. Also nicht, dass es bei Multiple Maniacs jemand interessierte, weil ich denke, bei der Film lief anfangs zumindest nur in sehr schmalem Rahmen irgendwo in Baltimore in kleinen Programmkinos und nicht in großen Multiplexen.
Nicht einmal das, er lief in der Kirche. Ohne Scheiß, sie haben einen ja, so einen Versammlungssaal quasi gemietet, um den Film dort zu zeigen.
Passt ja auch. Also, ja, es gibt ja auch eine Erlösergeschichte. Es gibt das eine große Glaubensgeschichte, eine Auferstehungsgeschichte, würde ich sagen, oder eine Selbstfindungsgeschichte, Lady Divine auch passend benannt erlebt. Ich habe mich in dem Moment gefragt, hat sie sich eigentlich schon so in Vorbereitung auf diesen Film so benannt, den Künstlernamen gewählt? Vermutlich nicht. Nach allem, was ich weiß, trug sie den bereits seit 67 oder 68, aber er passt eben nur hier, wie in keinem anderen John Waters Film, so wie Arsch auf Eimer, denn ihr begegnet nach einem großen Tiefschlag, persönlichen und einem auch realen Tiefschlag, sie wird nämlich niedergeschlagen, überfallen, begegnet ihr
vergewaltigt,
The Infant of Prague. Es gibt diesen tollen Voice-Over-Text von ihr. And then, to my horror and amazement, the infant of Brake appeared before me. Oh, his angelic gaze hypnotized me. I was dumbstruck. How had he gotten to Bond Street? Ich glaube, das war wirklich der Moment, wo ich schreiend vor Lachen unterm Tisch lag.
Ja, ist wunderbar. Es ist
so wunderbar. Als dieses zweijährige Kind oder dreijährige, also ich wahrscheinlich noch nicht mal zweijährige Kind in dieser Kostümierung, gekleidet wie der Papst höchstpersönlich da auftaucht und sie an die Hand nimmt. Und völlig planlos offenbar, auch sein Gesicht zeigt nur Leere, die Straße, Lady Divine die Straße runterführt.
Das ist wunderbar. Was dann folgt, ist noch mehr des Guten halt, ne? Lady Divine trifft halt Mink. Mink Stole. Sie heißen irgendwie alle wie sie selber heißen.
Ja, klar.
Also mit Ausnahme von, ich glaube, Bonnie heißt, also was ich, keine Ahnung. Edith heißt Edith und Mr. David heißt im Original eigentlich auch, also heißt ja auch David. Mhm. Und Cookie heißt Cookie und wie auch immer sei jedenfalls, also die trifft also Mink und die besorgt ihr in der Kirche mit einem Rosenkranz.
Ja.
Aber nicht nur das, nein, das tut sie auch, während sie die die 12 Passionen Christi quasi verbal abschreiten und wir filmisch miterleben dürfen. Tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht.
Nee, nicht verkehrt.
Sagen. Also vermutlich haben sie irgendwie fünf Dollar mehr noch ausgegeben, um halt irgendwie im Kostümfundus so ein paar Römer-Klamotten zu kriegen, weil alle anderen Klamotten, die getragen wurden, sind wohl die Sachen, die Leute einfach getragen haben. Mhm. Und dann dürfen wir halt Jesus dabei zugucken, wie er sein Kreuz durch die Gegend trägt, während eben die Wein mit dem Rosenkranz penetriert wird. Und das Ganze kulminiert dann in einer Szene, wo ich halt irgendwie herzlich lachen konnte, nämlich wenn dann eben die Speisung der erwähnt wird und eben aus einem Fisch und einem Stück Brot dann halt lauter Thunfischdosen und Toastbrotpackungen entstehen.
Wie es damals schon in der Bibel stand, ja.
Ja, aber ich fand, das war ein großartiger Kommentar, ne? Toastbrot und Thunfischdosen. Ja, und dann beschließen Mink und Divine, Mr. David umzubringen.
Beschließen nicht Mr. David und wie heißt sie, Mary?
Nee, Bonnie.
Bonnie. Genau das Gleiche?
Ja. Mehr oder weniger zeitgleich dürfen wir dann halt Mr. David und Bonnie im Bett betrachten.
Ach,
und
auch so schön.
Die beiden beschließen eben auch Lady Divine um die Ecke zu bringen und das geht halt alles, also in beiden Fällen geht das halt furchtbar nach hinten los, weil ja, wir sagen, alle relativ planlos sind und sie treffen sich halt alle bei John Waters in der Bude, weil es ist sein Apartment gewesen zu der Zeit. Wir haben es nicht mal großartig anders eingerichtet. Genau, und dann bringen sie sich halt alle ehrlicherweise gegenseitig um, auf recht drollige Art und Weise.
Genau.
Ja, drollig.
Ja, eigentlich eher so zufällig. Ich habe das Gefühl, sie bringen sich gegenseitig zufällig um. So, ach, was ist denn dir da passiert? Nein, das hättest du nicht tun sollen. Was soll das? Und,
aber eben auch alles immer, aber wie hat alles immer mit diesen Seifenoper-Texten dazu.
Ja, sehr schön.
Und sodass das alles richtig Spaß macht. Und gerade wo sich eben Divine so richtig, richtig gut fühlt, weil sie eben alle, weil alle tot sind und sie endlich allein ist und so. Auch im Übrigen etwas, was er dann in Pink Flamingos nochmal aufnehmen wird, ne? Also dieser Drang, andere umzubringen und wie war das noch gleich? Irgendwie, you're guilty of assholery, glaube ich. Und dann kommt Lobstorer.
Ja, da kommt Lobstorer. Ja. Ja, und damit ist es merkwürdig. Also ich glaube, das Ende ist so, damit hadere ich noch relativ am meisten. Ich mache die ganze Film rundum sehr gerne, aber deswegen, das Ende ist so, ja. Ich hatte mir davon so ein bisschen mehr versprochen. Ich hatte mir, also es eskaliert das ganze Jahr, das ganze Szenario in einem Amoklauf von Divine, und von dem hatte ich mir mehr versprochen. Ich glaube, für mich ist einfach so Lobstora, das, was so die Schauwerte des Films betrifft, das Highlight. Danach kommt eigentlich nichts mehr, was das noch toppen kann. Und obwohl ich Divine toll finde und ich habe generell eine große Affinität habe, auch zu Filmen, die im Schnee spielen, und der letzte Akt des Films spielt dann eben im Schnee.
Auch eher zufällig, aber
ja. Auch eher zufällig. In Baltimore, damals kannte man doch Schnee. Also das war jetzt irgendwie so ein paar Jahre vor der Hochzeit des Klimawandels. Und in Baltimore schneit es ja relativ häufig. Finde ich so ein bisschen antiklimaktisch. Also dafür passiert mir einfach vorher zu viel Tolles. Aber das spricht ja eigentlich auch nur für den Film. Was ich zum Beispiel komplett vergessen habe zu erwähnen, ist dieser Seifenoperndialog. Also Bonnie hat dann doch einen tollen Moment. Die darf dann noch sagen, während sie Mr. David oral befriedigt, if we only could perform acts 24 hours a day, that would be supreme happiness. Und sie bringt das Ganze so mit so einer Werf, mit so einer, das ist bei mir so ein ganz viszerales Gefühl aus rüber. Ich finde das ganz toll. Nur um dann gefolgt zu werden von Mr. Davids Kopf, der sich so erhebt und in den Bildkader reinbewegt und er spuckt eben ihre Schamhaare aus, die er zwischen den Zähnen hat.
Genau, du warst immer mit jemand anders zusammen, genau.
Aber es ist schon ehrlich, so ist das eben.
Gar nicht erwähnt, Cookie Mueller als Cookie Divine, die auch ein paar ganz tolle Dialog-Szenen hat, weil sie eben auch einen wundervollen Lispel bei hat und jetzt eben Ganze irgendwie auch noch eine ganz eigene Dimension gibt. Aber ich weiß, was du meinst. Ich fand auch, also ich fand tatsächlich, dass der, nach Lobstora fühlte ich mich schlapp. Es ist durchaus es ist an Absurdität kaum zu übertreffen, aber dennoch ist es halt echt anstrengend, relativ lange Zeit, das geht ja wie 5-6 Minuten das Ding, zu sehen, wie ein großer Hummer die Wein vergewaltigt, sie die ganze Zeit eben auch dabei schreit, wie am Spieß, das ist schon, das ist irgendwie, es ist happig, es ist einfach echt happig.
Ja, ich lache, sie wird auf dem Papier, das klingt jetzt erstmal böse, also wenn man mich da lachen hört, dann denken sich Menschen, die den Film nicht kennen, und du sagst jetzt zum zweiten Mal, ach, da wird Divine schon wieder vergewaltigt, denkst du wahrscheinlich, was lacht der Lohmeier da? Ja, das ist nicht eine Vergewaltigung, glaube ich, wie sich die meisten Menschen vorstellen, das ist, es gibt keine Penetration und man sieht der Schauspielerin an, also Divine an, sie hat selber mit kleineren Lachanfällen zu kämpfen während diesem Moment.
Ja, durchaus. Wobei diese erste Vergewaltigung bevor es dann in die Kirche geht, das fand ich schon ganz schön heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier diese Leimschnüffler, die dann sie in die Seitenstraße, Mangelung eines besseren Wortes, zerren. Das fand ich schon ganz schön hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn man halt wiederum nicht sieht, dann ist es auch dilettantisch gefilmt und gemacht und so, und aber trotzdem die Idee dahinter einfach. Ich glaube, da ist dann eben vor allem, glaube ich, der Shock-Value, das, was Waters angetrieben hat. Da sehe ich kaum wirklich einen Kommentar. Lobstora ist, glaube ich, schon mindestens eine Hommage an Monsterfilme und sowas. Mhm. Die er ja eben auch durchaus mag und all das. Aber genauso geht es eben auch mit dem Schlussakkord, also praktisch diesem Amoklauf. Waters sagte bei dem wunderschönen Kommentar auf der Blu-ray von Criterion, sagt er, dass Divine sich selber lieber als Monster gesehen hat. Wollte lieber King Kong sein, als irgendein Glamour Drag Star. Das war im Prinzip, wo der Godzilla King Kong Moment, den Waters für Divine halt praktisch geschrieben hat.
Und auch so.
Ja, genau. Und ich find's tatsächlich sehr schön. Ich musste auch dabei wieder ein paar Mal für mich hinkichern. Also irgendwie haben sie halt irgendwie für $5 halt irgendwie ein altes Auto da gemietet und dann muss aber auch wirklich alles, also jedes einzelne Fenster muss aber auch gezeigt werden, wie es kaputt gemacht wird, weil ne, man will ja was für seine $5 haben. Das fand ich immer auch sehr, sehr komisch, dass es eben nicht nur reicht, einmal zu sehen, wie sie draufhaut, sondern nein, es muss dann, es weiß ich, das vordere Fenster sein, dann das linke, dann das hintere, dann das rechte und dann sind auch noch die Lampen sind auch noch dran und ja.
Ja.
So halt. Ja, bis sie dann irgendwann Beatles-artig irgendwie, also umgekehrter Beatles-Manie halt die Leute über die Straße.
Ja, richtig. Schleucht. Das Besondere in den letzten 10 Minuten ist ja auch, dass es tatsächlich kein Original-Soundtrack, also keine Original-Tonspur gibt. Das ist da alles begleitet von so einer, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, von so einer Art kakophonischen Dixieland-Musik. Das ist, ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll.
Ich weiß es auch nicht so genau. Also für Criterion hat Georges Clinton extra Musik beigesteuert. Mhm. Weil sie halt bestimmte Sachen halt nicht frei bekommen haben. Wobei aber eben manche andere Lieder endlich dafür die Lizenzen praktisch dann
eingebracht haben. Ja, Rock Around the Clock von Bill Haley wird zum Beispiel gespielt. In der Fassung, die ich gesehen habe.
Ich kann mich nicht erinnern.
Ja, siehst du mal. Das war so ein Moment, tatsächlich, ich glaube dann, dass du, weil ich tatsächlich so ein Bootleg gesehen habe und du die eine offizielle Version, das ist so ein Moment, in dem ich auch dachte, ach ja, im Ernst? Ein teurer Rock'n'Roll-Song?
Das in dem Film? Das hat keinen interessiert.
Ja, hat keinen interessiert. Natürlich nicht. Nein.
Genau.
Dann gab es eine Phase, wo es alle interessiert hat und mittlerweile sind wir im digitalen Zeitalter, interessiert es auch wieder keinen. Also, meine ich. Ja. Heute macht jeder alles.
Genau.
Außer uns. Wir sind korrekt. Oh, bitte, also, Entschuldigung.
Nee, ich wollte eigentlich mehr oder weniger so, also ich bin ja so ziemlich durch, würde ich fast sagen. Weil übertrieben viel mehr gibt es, glaube ich, auch gar nicht, also zumindest von meiner Seite dazu nicht zu sagen. Der Film macht einfach Spaß in seiner Unperfektheit. Und mir macht es halt besonders Freude, halt dann einfach Dinge zu sehen, die Waters dann halt später wieder aufgegriffen hat oder anderweitig eingebaut hat oder Themen, die er weiterverfolgt hat. Auch einfach so ein bisschen die, um zum Beispiel zu sehen, allein der schauspielerischen Leistung von Divine David Lockery und Mink Stole zwischen eben Multiple Maniacs und Pink Flamingos, wo glaube ich ein Jahr, die zwei dazwischen. Das reicht mir völlig. Es ist einfach ein spaßiger Abend gewesen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Multiple Maniacs jetzt in meine Top 5 John Waters Filme packen würde, wenn ich dann so ein Ranking machen würde, was ich nicht will, worauf ich keine Lust habe, aber es ist trotzdem schön, eigentlich alles darin zu sehen, in Multiple Maniacs wiederzufinden, was ich cool finde an seinem Schaffen, also was ich mag. Ich glaube, ich werde niemals so ein großer Fan sein wie du, aber ich bin ja ein großer John Waters Sympathisant und ich mag das, was er tut. Es ist eben auch immer so mit dem Bewusstsein verbunden, dass diese Art von Filmen, die er macht, er einfach später nie mehr wieder machen würde, auch immer dem so ein bisschen hinterher geguckt hat, aber ihm nie mehr so in späteren Jahren gelang, sowas ansatzweise nochmal zu machen, diese transgressiven, tabubrechenden Momente zu erschaffen, die ihm in frühen Jahren gelangen, mit sowas wie dann später mit Packer oder, ach, was war der letzte Film, den er gemacht hat mit Johnny Knoxville? Lowdown Dirty Shame. Und eben auch, es ist eben auch vorbei im doppelten Sinne, weil eben auch viele der Kollaborateure, mit denen er jetzt zusammengearbeitet, alle so früh verstorben sind. Das überzieht das Ganze mit so einer melancholischen Patina immer für mich. Ich meine, das raubt dem Ganzen nichts von seinem Unterhaltungswert oder von seinem Humor. Ich kann trotzdem herzlich lachen und trotzdem jedes Mal, wenn ich dann Divine sehe oder David Lockery oder ich glaube, Cookie Mueller ist auch relativ früh an AIDS gestorben. Das ist immer so ein bisschen Wehmut schwingt damit. Also es gibt dem Ganzen auch so, vielleicht auch nochmal so ein persönliches Gewicht einfach, was die Filme gar nicht in sich tragen.
Ja, natürlich, klar, natürlich. Edith Massey ist ja auch relativ früh gegangen, also macht 81, aber Hairspray dann, glaube ich, auch schon nicht mehr. Mhm. Es ist trotzdem halt schön, diese ganzen Leute halt in dieser Phase von, sagen wir mal, Mitte der 60er bis in die frühen 80er halt überhaupt noch sehen zu können. Hm. Ich finde ja, die Welt wäre echt ärmer.
Ja. Ja,
ohne diese Filme. Und ich freue mich ja jetzt ehrlicherweise schon auf den nächsten, den wir irgendwann mal machen werden. Ich habe mir nämlich tatsächlich aus diesem Anlass nicht nur die wundervolle Polyester Blu-ray besorgt mit diesem wundervollen Cover Divine und Tab Hunter, die irgendwie aussehen wie so ein klassischer,
wie ein Poster zum Douglas Sirk-Film.
Oder aber so ein Cover von so einer Schmonzette, die er seinem
Kind gibt,
weißt du, so mit der Typ mit offenem Hemd und den raushängenden Nippeln und so. Aber Female Trouble habe ich mir eben auch noch besorgt.
Sehr schön.
Ne? Also von daher, okay. Da kommt noch ein bisschen was. Er hat ja noch ein bisschen was gemacht.
Ist es eine Drogen oder ein Versprechen?
Beides. Grundsätzlich beides.
Das wird gut. Female Trouble ist auch Edith Messi mit dabei, ja?
Ja, ist sie, genau.
Ja, ja.
Cookie Mueller ist auch noch mit dabei, ja.
Ich hoffe, sie hat nochmal so einen Moment wie hier, weil ich glaube, der Film hat wirklich wunderbare, ist dialogseitig toll, er hat tolle Schauspielmomente, also tolle in Gänsefüßchen Schauspielmomente. Aber ich glaube, sobald mein allerliebster Moment sind diese 2 Sekunden, dieser komplett verlorene Blick von Edith Messi in die Kamera, als sie versucht, sich an ihren Dialog zu erinnern. An die Drehbuchzeit.
Ja, es ist wundervoll, ja. Ja.
Sie ist, das ist so putzig. Man möchte sie in den Arm nehmen.
Ja, total. Sie war die, wie nannten sie eine Debutante, genau, in Polyester. Die mit, wie Hans, hieß der Hans, ihrem deutschen Chauffeur immer durch die. Heinz. Hieß Heinz, Entschuldigung.
Heinz, ja schon. Heinz, Hans, meine Güte.
Egal. Ganz anderer Film.
Ja.
Aber auf jeden Fall, genau. Also ich würde mal so sagen, tolles Ding und ich freue mich halt sehr, ich freue mich immer, wenn wir über Waters reden können und das eben auch mal wieder sehe, aber ich glaube, Multiple Maniacs ist nicht einer von diesen Filmen, die ich halt ohne Probleme jemandem vorschlagen würde, der Waters noch nicht kennt.
Wie war es bis zur nächsten Episode nach Daniels Kurzurlaub an der Tonqualität dieses Podcast? Wir geloben Besserung.
Keine Ahnung, was hier gerade passiert.
Ich weiß auch nicht, was heute Abend passiert. Aber man kann uns hören. Alles gut. Und bis dahin möchte ich sagen, unterstützt unser Projekt. Vielleicht auch, damit wir uns neue Drähte kaufen können für unsere Modems. Ist das der Plural von Modem? Modi? Unterstützt Daniel und Daniels Kunst mit einer Bestellung des neuen Alina Fox Heftes, oder?
Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn man mal auf alinafox.de gehen würde. Das ist nämlich die Seite meiner Comicfigur, um dort dann mal so ein bisschen rumzuschmökern. Und dann gibt es natürlich den Shop. Und in dem ist gerade das neue Heft 6 erschienen und natürlich der Sammelband in diesem Jahr. Ja, würde mich sehr freuen, wenn man mich damit unterstützen würde. Und ich verschicke sowas unglaublich gerne. Also fast noch lieber als über John Waters reden, schreibe ich meinen eigenen Namen auf irgendwelche Bücher und schicke sie per Post durch die Gegend.
Und dem Podcast Barlos Kino und all seinen Schwesterformaten kann man was Gutes tun, indem man zum Beispiel eine nette iTunes-Rezension hinterlässt oder es Freunden, Freundinnen und der Familie weiterempfiehlt oder eben durch eine Steady- oder Patreon-Partnerschaft. Alle Infos dazu unter barloskino.com. Ich möchte mich diesen Monat ganz, ganz herzlich bedanken bei besonders großzügigen Menschen, die uns bei Patreon und Steady unterstützen und dafür eben auch zum Dank die ein oder andere Bonus-Episode bekommen. Aber nicht nur die, die ich jetzt nenne, sondern eben alle. Aber die namentlich genannt werden sollen, das sind diesmal der André, der Christian, der Dirk, der Johannes, vielen, vielen Dank, der Kai, der Kolja, der Martin, Marcel, vielen Dank auch an Michael, an Mirko, an Nenad, an Oliver, an Sascha, ganz herzlichen Dank, Sayan, an Stefan, an Steffen, an Thomas, an Thorsten und an Walter. Das sind die Ehren-Patreonis und Steadies diesen Monat, aber natürlich sind wir allen Menschen dankbar, die uns unterstützen und es gibt, wie gesagt, auch ein paar Kleinigkeiten dafür, aber vor allem gibt es eben dieses Format frei verfügbar für alle und das haben wir euch zu verdanken. Und natürlich den Menschen, die uns nett kommentieren, sonst wo bei Twitter, Facebook und uns einfach Feedback schreiben, was auch cool ist. Alles ist cool. Das ist ja immer so ein bisschen kommunikative Einbahnstraße und wir freuen uns einfach immer von euch zu hören.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich danke auch recht schön.
Wir sprechen über Maniac und wie gesagt, die Kabel, die Drähte, über die wir uns heute Abend zufucken, angesichts der Tonqualität, sind wahrscheinlich so alt wie William Lustigs Film, nämlich aus dem Jahr 1980.
Ich weiß nicht, was du benutzt, aber ich habe hier eine Dose mit einem Bindfaden dran. Aber
ja, so ähnlich sieht es bei mir auch aus. Und der ist noch nicht mal straff. 1980, William Lustig.
Leid.
Ja. Ein skandalumwitterter Film, zumindest in unseren Breiten, aber eben auch in den USA, nicht ganz problemlos, unabhängig produziert von William Lustig und dann in Deutschland auch im Kino gelaufen, schnell beschlagnahmt, dann knapp 37 Jahre von der Bildfläche verschwunden und jetzt eben wieder veröffentlicht nach einer kürzlich vollzogenen Ende 2019 Entschlagnahmung. Für mich, bevor ich den Film zum ersten Mal sah, immer so ein maßgeblicher Skandalfilm. Also irgendwas im Kopf rumspukte wie Salo oder Cannibal Holocaust. Da folgte für mich immer gleich drauf Maniac gedanklich. Und bevor ich den das erste Mal sah, dachte ich, meine Güte, was wird da jetzt kommen? bevor ich ihn das erste Mal sah, das durfte ich nicht sagen, weil der war ja beschlagnahmt bis vor kurzem. Ich sah ihn natürlich heute zum ersten Mal. Natürlich. Natürlich. In der ab 16
Fassung. Also ich schon, aber du bist ja anders drauf.
Ich bin da ja anders drauf. Nein, ich habe natürlich auch heute zum ersten Mal gesehen und dachte mir dann, ja, das ist, der ist schon harsch, aber nicht so harsch. Nee, ne? Aber er heißt Maniac eben. Also er ist so harsch, dass sogar das Remake mit Elijah Wood, was glaube ich 2014 erschien, auch kurz nach Erscheinen indiziert und dann beschlagnahmt wurde. Und auch der ist nicht das Ende aller Dinge, was, oder das Maß aller Dinge, was so Gewaltdarstellung betrifft. Fandest du, Maniac war ein böser Film? Hat er dich schockiert?
Ja, das schon. Also ich fand ihn schon einen bösen Film, aber nicht unbedingt, also ich meine, oder anders gesagt, also um die Lanze für die Gorbauern zu brechen, er hat schon verschiedene Schauwerte, die nicht verkehrt sind, und das liegt vermutlich einfach mal direkt an Tom Savini. Einfach bestimmte Effekte, wenn sie nur angedeutet sind, sind aber doch hübsch hässlich. Kann schon verstehen, dass einem das sauer aufstößt. Ich glaube, mich hat tatsächlich, sagen wir mal, dieser psychotische Grundstimmung ganz schön runtergezogen. Also hat mir kein
Pandemiefilm.
Kein freudiges Gefühl gegeben, sagen wir mal so. Ja? Und die Tatsache, dass der Film eben auch zu keinem Zeitpunkt die Perspektive des Schützo-Killers da verlässt, lässt einen auch eigentlich nicht so wirklich durchatmen. Also selbst in den paar Szenen, in denen man eben auch durchaus merkt, dass William Lustig, früher Pornos gedreht hat, keine richtige Stimmung aufkommt, weil eben der Mörder ja halt, also Frank Zito, Joe Spinell, halt irgendwie immer im Hintergrund sitzt und man immer denkt, was passiert denn als nächstes und sowas. Ein unangenehmer Film, ja.
Doch. Ja, ist ein unangenehmer Film. Für mich hat sich das Ganze so ein bisschen relativiert, da ich mich schon etwas länger mit dem Film beschäftigt habe und auch mit dem ein oder anderen Audiokommentar von William Lustig auf der Blue Underground Blu-ray und früher DVD gehört habe. Und alles, was er so von der ganzen Entstehungsgeschichte des Films erzählt, hinter den Kulissen, deutet eigentlich auf ein sehr harmonisches Set hin. Und im Grunde mochte man nicht sehr gern und hatte jede Menge Spaß bei den Dreharbeiten. Joe Spinell und Caroline Munro waren zum Beispiel auch die Hälfte ihres Lebens sehr, sehr eng befreundet. Nicht wirklich gute Freunde. Also Caroline Munro ist ja so jemand, von der ich ja damals, glaube ich, schon als über Star Crash geredet haben oder über den Bond gesagt habe, die hätte eine echte Star-Karriere haben können. Also sie hat überhaupt kein Interesse daran, große Filme zu machen, sondern hat dann eben hing lieber mit ihren Kumpels, keine Ahnung, William Lustig und Joe Spinell und Roger Corman und sonst wem rum und macht dann eben solche Filme. Und sie hat ja wirklich dann auch, Joe Spinell ist ja bis zum Ende treu geblieben, hat dann später mit ihm noch The Last Horror Movie gemacht, wo er quasi wieder so eine Frank Zito-Figur spielt, die dann irgendwie in Cannes sein Unwesen treibt und eben seinen Horrorfilm vermarkten will, dort vertreiben will, verkaufen will. Also ganz, ganz merkwürdig. Also man hatte jede Menge Spaß und das hat für mich dem Film so ein bisschen die Strenge genommen. Zuerst, jetzt habe ich ihn aber tatsächlich die Lage lange Zeit nicht wiedergesehen, hab ihn zuletzt so ein bisschen das Interesse daran verloren, ihn wiederzusehen, nachdem ein ehemaliger Kommilitone von mir sich die sehr bekannte Szene mit dem Kopfschuss, den Tom Savini erleidet, oder die Figur, die er spielt hier in diesem Film, hat er sich in so einen Endlos-Loop auf Videokassette kopiert, einer meiner Studienfreunde, und die während einer Party im Hintergrund den ganzen Abend laufen lassen. Und danach habe ich, und er sagte, es war so die Art von, ich weiß nicht, Party-Szenario wie in dieser einen Szene in Boogie Nights, in der dieser eine Typ ständig Knallfrösche loslässt. Ja. So die Art von Party war das. Also eine Party, auf der du am liebsten nach 3 Minuten wieder gehen willst.
Klingt aber auch sehr hipsterig.
Ne? Ja, ist super hipsterig. Ich glaube, bevor es das Wort Hipster gab, das war Anfang der 2000er, weil ich bin ja schon älter. es war merkwürdiger Abend, und danach habe ich eigentlich gesagt, ich möchte den Film gar nicht wiedersehen. Und dann hörte ich irgendwie noch so, ja, es war irgendwie so schunkelig und dachte, ja, wo ist das Skandalöse? Ich brauche den Film nicht mehr. Und jetzt habe ich ihn wirklich in langer, langer, langer Zeit mal wieder gesehen. Und stellte fest, er wirkt wieder. Also er hat mich wirklich gepackt. Also ich fand ihn auch wahrhaftig unheimlich und gruselig und packend. Es war ein Downer, wie du schon sagst, aber ich war sehr angetan. Also ich habe mich sehr, sehr gepackt, so wirklich ganz, ganz tief unten in der Magen geht.
Das ist doch erstmal nicht das Schlechteste.
Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor, damit du das hier nicht überschlagen. Skyline schreibt hier bei der OFDB, Serienkiller Frank Zito, das ist Joe Spinell, versetzt die Straße von New York City in Angst und Schrecken. Unbarmherzig geht der Psychopath gegen seine Opfer vor, die gequält, getötet und skalpiert werden. Die Ursache ist tief in seiner Kindheit verankert, wo er von seiner Mutter, einer Prostituierten, pausenlos misshandelt wurde. Seine Welt besteht nur aus Schaufensterpuppen, die detailgetreu mit Haaren und Kleidern seiner Opfer ausgestattet sind. Eine zufällige Begegnung im Central Park mit der Fotografin Anna, das ist Caroline Munro, die zunächst vielversprechend erscheint, lässt seine gestörte Seite auffliegen. Lässt seine gestörte Seite auffliegen. Ja, warum nicht? Ich glaube, das maßgebliche Personal haben wir genannt. Das sind eben die Herren William Lustig und Joe Spinell, das ist Caroline Munro, das ist natürlich, wie du schon richtig sagst, für die Effekte zuständig Tom Savini. Und bemerkenswert finde ich, ehrlich gesagt, damit ich das mal nicht vergesse, ausnahmsweise, weil wir reden so selten lobenderweise über Filmmusik, finde ich die Musik von Jay Chataway. Ich finde den Score super zu diesem Film. Super stimmungsvoll, okay. Und sehr, sehr einprägsam. Also ich summe den immer noch so vor mir her, Tage, nachdem ich den Film gesehen habe. Ich finde den sehr, sehr bleibend. Vielleicht mag ich auch Jay Chataway nur, weil später sein Hauptengagement war, die Musik für Star Trek-Serien zu schreiben. Also ich glaube, er hat die Hälfte von Star Trek Next Generation und komplett Star Trek Deep Space Nine vertont.
Aber, ah ja, okay.
Ja, wer weiß.
Auch nicht uninteressant.
Und ja. William Lustig-Produktion. Also Maniac Cop 2 und sowas. Ja. Fühlst du dich dreckig? Fühlst du dich gut? Fühlst du dich... bereust du, dass wir den Film geguckt haben?
Nein. Es fällt mir immer schwer, bei solchen Filmen zu sagen, ich hatte Spaß. Mhm. Weil, nee, hatte ich nicht. Aber die Machart geht schon echt unter die Haut. Also ich finde das schon spannend, dass eben dieser, offenkundig hatten sie ja nicht genug Geld, um halt irgendwie die Rechte praktisch daran bei der Stadt irgendwie zu kaufen, um an irgendwelchen Orten zu drehen tatsächlich. Also einfach mal irgendwie schnell ihre Kamera ausgepackt haben, ein paar Minuten was gemacht und sind wieder weggefahren. Das tut dem Film, oder das steht dem Film gut, weil es eben dadurch eine sehr, sehr, eine gewisse dreckige Unnahbarkeit hat. Ähnlich ja auch nicht, auch zu dem, was wir gerade bei Multiple Maniacs hatten. Sicherlich nicht in Schwarz-Weiß, aber eben, ich habe so das Gefühl, es ist halt so eine, das bisschen, was wir mitbekommen von der Stadt, erinnert mich halt sehr, sehr an sowas wie Taxi Driver und sowas. Mhm. Also so ein, sicherlich nicht die Qualität erreichend, aber zumindest so was dieses Gefühl angeht. Und ich erwischte mich so zwischendurch bei dem Film, wie ich irgendwie dachte, ich glaube, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Kommentar zu gehabt, weil der Film hat andere Interessen und kommt dann eben nicht so auf den Punkt, den ich aber durchaus sehr spannend gefunden hätte, weil ich finde, der Film, also von seiner gesamten Machart, hätte sich dafür sehr gut geeignet. Dass das, was ich besonders interessant fand, halt ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ich glaube, weil eben Frank eben er ist kein Freddy Krueger. Aber er ist so. aber er ist auch kein Frank Booth aus Blue Velvet oder sowas. Also er ist die ganze Erscheinung von Joe Spinell ist halt so elendig normal. Und trotzdem aber auch in gewisser Weise auch durchaus sehr beeindruckend in seiner physischen Erscheinung, wie er im Raum ist und all das. Und ich komme gerade vom Hölzchen aufs Stöckchen. Der Film hat schon eine ganze Menge faszinierende Punkte und an der eigentlichen Handlung oder an den Morden oder so, aber die Art und Weise, wie sie halt dargestellt wird, alleine während er mordet, ganz abgesehen von diesen teilweise etwas unbeholfen psychologisierenden Sachen, die er da hat, wo ich irgendwie dachte, ja, das hat vermutlich einer gemacht, der vielleicht irgendwann mal Psycho gesehen hat, irgendwie als Kind oder so, aber dennoch wird damit eben einfach so eine Grundstimmung transportiert, die die hat mich schon durchaus ganz schön mitgenommen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ein Problem möchte ich nicht sagen, aber eine Herausforderung teilt Maniac für mich so ein bisschen Multiple Maniacs. Ich finde es unglaublich schwer, auf den Punkt zu bringen, was den Film auszeichnet. Denn auf dem Papier ist das im Grunde 0815-Slasher mit einer etwas gewichtigeren psychologischen Komponente, die du auch gerade schon angesprochen hast. Die ist aber nicht wirklich raffiniert ausgearbeitet. Also auch hier haben wir wieder einen Mama-Komplex. Genau. Also das ist wieder der übliche Mutti-Komplex und im Grunde damit auch nicht sehr viel anders als das, was wir in Freitag der 13. sehen. Oder Psycho oder dem Proto-Slasher überhaupt oder in wahrscheinlich jeden zweiten Slasher-Film. Da ist auf dem Papier nicht wahnsinnig viel Interessantes drin. Das hast du bereits genannt, das finde ich sehr wichtig. New York spielt eine wichtige Rolle. Die Produktion hatte natürlich ganz offensichtlich darunter zu leiden, dass sie keine Drehgenehmigung hatten und deswegen, glaube ich, einige Sachen nicht in der ohne Detail so zeigen können, wie sie es gerne würden. Aber das, was man sieht, ist eben sehr cool. Ich meine, wie grundsätzlich auch einfach New York vor dieser ganzen einfach Aufräumaktion der späten 80er, frühen 90er Jahre, in denen eben plötzlich selbst die hinter allerletzten Höllenlöcher wie 42nd Street dann plötzlich aussahen wie aus dem Ei gepellt. Das war einfach eine coole Zeit. Also es war eine filmisch coole Zeit. Ich finde es interessant, dass Joe Spinell eben in einigen auch dieser Filme mitspielt, die eben New York zeigen in genau dieser Zeit, in diesem sehr interessanten Look. Er spielt ja auch eine kleine Nebenrolle, unter anderem in Taxi Driver, den du gerade schon erwähnt hast, oder in Cruising. Ist einfach eine coole Sache. Also das gefällt mir zum einen, aber zum anderen muss ich wirklich sagen, der Film, tolle Effekte, hin oder her, gute Arbeit, Mr. Savini, gute Regie, Mr. Lustig. Ich mag, wie gesagt, den Score sehr gerne, vor allem die Opening Credits beeindrucken mich immer und immer wieder. Also ich finde das sehr, sehr stimmungsvoll. Aber ich finde, der Film steht und fällt eben mit Joe Spinell und ich finde ihn so gut. Ich finde ihn so herausragend gut. Er ist eigentlich eher Er erhebt das Drehbuch, an dem er selbst mitgeschrieben hat, der ist Co-Autor, so in völlig neue Sphären, weil ich dem Film, ähnlich wie Multiple Maniacs, dem ich dramaturgisch nicht zutraue und der mich dann eben doch wieder überrascht mit irgendwas, was komplett für mich Unvorhersehbarem, Unvorhergesehenem, gehe ich eben Maniac auch immer wieder, als vor allem nach längerer Zeit des Nichtsehens, wieder auf den Leim, indem ich anfangs denke, ach ja, hier, okay, den Psychokiller, wie wir ihn in den Maniacs sehen, den haben wir doch schon in 1001 in 12 anderen Slasher-Filmen gesehen. Ja. Und dann zeigt eben Joe Spinell als Frank Zito gerade in der zweiten Hälfte des Films so eine große Sensibilität und so eine Tapsigkeit, so eine Unbeholfenheit und gleichzeitig auch irgendwie so, ich möchte nicht sagen, dass er jemals zu so einem Sympathieträger wird, aber er wird zu einer authentisch bemitleidenswerten Figur zwischenzeitlich, wenn er eben da sitzt und versucht tatsächlich Caroline Munro ein ernst gemeintes Kompliment zu machen, indem er sagt, ja, hier, ich habe seit dem Tod meiner Mutter keine so schöne Frau gesehen wie dich oder so, irgendwie sowas in der Art, ich paraphrasiere. Da möchte man erstmal kichern, aber dann guckt man in seine traurigen Hundeaugen und denkt sich und fühlt sich verschlecht dafür, dass man lachen wollte. Mhm. Ich finde das ganz beeindruckend. Also ich finde, er holt unglaublich viel aus der Figur raus. Und deswegen tut es ihm auch so ein bisschen leid, dass man rückblickend auf sein Schaffen sich eben nur an so Sachen wie Maniac Cop oder Star Crash und sowas erinnert und immer so denkt, ach ja, Joe Spinell, irgendwie der flapsige Italo-Amerikaner in den kleinen Nebenrollen, der immer so ein bisschen irgendwie überzogen gespielt hat. Also ich finde ihn hier sehr, sehr, sehr stark. Also er ist besser als das von ihm mit verfasste Drehbuch. Und ich möchte den Film jetzt auch nicht, wie sagt man, fällt mir das englischsprachige Wort ein, Overselling. Ich möchte den Film jetzt auch nicht als mehr verkaufen, als etwas Besseres bewerben, als er denn ist, vermutlich. Ja. Ich liebe ihn sehr dafür, alleine für diese Performance. Das ist für mich eben wirklich ein Schauspielerfilm. Und der Film gehört für mich Joe Spinell und der rechtfertigt allein jedes Wiedersehen. Er ist auch toll inszeniert hier und da. Diese ganze U-Bahn-Schacht-Verfolgung-Stalker-Sequenz, da erinnert mich sehr an American Werewolf.
Ja, durchaus. Ich musste auch ein bisschen an Possession denken.
Ja, natürlich. Oh ja, natürlich auch. Einer der legendären U-Bahn-Schacht-Filme. Ja, hier gibt's keine Milch, stimmt, ja.
Ja, die Effekte hast du ja schon erwähnt. Ich finde, der, auch wenn ich ein bisschen mit dir fühle, was die Party angeht, der Headshot ist schon ziemlich gewaltig. Also
ja.
Das ist schon klasse gemacht, wie ich las, vor allem daran lag, dass Tom Savini sowieso halt einen Abdruck seines eigenen Kopfes irgendwie hatte, sodass sie dann auch gleich hin das Steuer gesetzt haben. Doch, Gott, wenn es passt. Und aber auch sagen wir mal so Kleinigkeiten, wie natürlich, wer schon mal ein Argento gesehen hat, weiß natürlich, wie Messer und andere Gegenstände über Haut kennen wir. Aber eben hier das im Prinzip so vorzubereiten, dass halt so zumindest ein kleines bisschen der Scalp angehoben wird. Mhm. Mehr sehen wir ja davon nicht. Aber trotzdem, nee. alleine die Leistung ist schon, ach ja, also kann sich sehen lassen. Davon hat es eben eine ganze Menge in dem Film. Nicht dauerhaft, aber eben, wenn es ist, dann ist es eindrucksvoll. Und ich glaube, deswegen bleibt dann sowas eben auch durchaus im Gedächtnis. Mhm. Aber was ich halt noch viel, viel, viel intensiver finde, ist dann eben zum Beispiel die Szene, in der Franka die Prostituierte erwürgt, relativ am Anfang, weil eben der Film halt so wiederum so unmittelbar ist. Ja, die Joe Spinards Gesicht ist halt in Großaufnahme. Man sieht jeden Schweißtropfen und das einfach die Grimasse, die er halt dabei macht, ist. Ich hab ihn nur zu Hause gesehen, aber mir vorzustellen, dass er auf der großen Leinwand in, keine Ahnung, also ein 3 bis 4 Meter hoher Joe Spinell, der gerade jemand erwirkt, das ist bestimmt schon ein ganz schöner Schocker. Aber und dann aber eben auch wieder so Kleinigkeiten. Ich meine, ja, es ist mir natürlich völlig bewusst, also wie du gerade ganz schön richtig gesagt hast, der Mama-Komplex, der ist ein bisschen ausgelutscht, das war damals vermutlich auch schon. Aber wie er eben da mit seinen Mannequins da mit dem Schaufensterpuppen umgeht und dann eben die Appenhaare annagelt.
Ja.
Es ist schon, alleine das ist halt irgendwie unangenehm. Ich meine, nicht das, also, weißt du, im Vergleich stinkt es sicherlich ein bisschen ab, aber trotzdem, es ist da finde, also an solchen Stellen finde ich den Film dann erstaunlich clever und sehr, sehr präzise in der Darstellung von halt Franks Problem. Und vielleicht in gewisser Weise auch eine Vorschau dessen, was halt den Film dann in der zweiten Hälfte mehr interessiert. Ja, wie gesagt, das ist schon sehr intensiv.
Das ist natürlich auch ein herausragendes Attribut, was der Film sich eben zu eigen macht, indem er die so eine klassische Slasher-Film-Dramaturgie, der eben auch folgt, auch in der Motivation seines Protagonisten und Antagonisten von hinten aufrollt. Das kann eben man im klassischen Modus operandi eines Slasher-Films nicht, wo in der Regel eben der Killer im Dunkeln bleibt und entweder überhaupt nicht enttarnt wird, weil es ein Typ hinter einer Baseball-Maske ist oder mit einer Machete oder eben, wenn der dann herauskommt, oh meine Güte, das ist irgendwie der kleine rothaarige Junge, mit dem keiner gerechnet hat, ist der irre Mörder. Und was Maniac eben macht, ist eben gleich von Minute 1 an zu enthüllen, wer der Mörder ist, nur um dann quasi den umgekehrten Weg zu gehen wie ein normaler Slasher, wie ein 0815 Slasher und den Film hinten raus seinen Mörder zu eine tiefere Ebene zu geben, eine zusätzliche Daseinsebene, ein zusätzliches emotionales Level oder so. Und das ist eben, das macht den Film eben unglaublich spannend, weil das ist der Film auch so ein bisschen hinterlistig, finde ich, also und gemein, weil man natürlich noch all die grausamen Bilder im Kopf hat davon, wie er eben diese Prostituierte erwürgt, wie er eben zu Beginn das Liebespärchen da am Strand brutal stranguliert und es ist wirklich, wirklich brutal. Also der Film ist nicht pornografisch gewalttätig in der Art und Weise, wie er Gewalt darstellt. Er ist nicht super explizit, wenn er auch 2, 3, 4 sehr hübsche Make-up-Effekte hat. Aber man sieht eben, wie er diesen Körper in die Luft hebt und du hast eben dieses Bild von 10 Sekunden lang zuckende Füße, 10 Zentimeter über dem Boden. Das hat eben schon sehr, das wirkt schon nachhaltig. Nur um dann hinten raus zu sagen, so, und jetzt zeige ich euch irgendwie die nette Seite. Und man will ja irgendwie auch mitfiebern. Das ist diese, zum Beispiel dieses erste Treffen, also sie treffen ja bereits im Central Park aufeinander, wo Anna Fotos macht von Frank.
Ja.
Aber er besucht sie dann später auch in seinem Apartment und alles hat so diese leichte, unbefangene Leichtigkeit. Die reden auch so miteinander, als würden sie sich schon ewig kennen und er klopft einfach nur bei ihr an und sagt, ja, ich bin's der Typ, den sie im Park fotografiert haben. Und Anna sagt völlig das Hanebüchen ist so, ach ja, ich habe gerade an dich gedacht. Komm doch rein. Guck mal, was für ein Zufall. Ich entwickle gerade deine Fotos. So, ach, das ist ja interessant. Na, hast du Lust, mit mir essen zu gehen? Ja, wenn du mich so fragst, klar. Und ich denke mir so, ja. Also der Film ist auch richtig unbarmherzig darin, uns wirklich so in so eine Situation reinzuschubsen, ohne Netz und doppelten Boden, die auf eine schlimme Art und Weise eskalieren muss. Indem Anna noch nicht mal so ein Hauch von Vorsicht zuteil wird oder so ein bisschen so, na, mal gucken, was ist da, oder irgendwie kommt der mir komisch vor, der Typ. Nee, sie ist so, ja, komm rein. Und ich finde das ganz, ganz raffiniert. Ich glaube, den Trick kann man nur einmal machen, deswegen gibt es auch dankenswerterweise kein Sequel hier. Bietet sich jetzt sowieso nicht an, aber ich meine, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass man ein Slasher-Killer irgendwie wieder auferstehen lässt für ein Sequel.
Der ist ja auch so, als hätten sie wollten ja auch gerne, ne?
Ja.
Also, gab ja einige Ideen dazu.
Ich glaube, es ist gut, dass der Film so, wie er ist, alleine dasteht, weil ich glaube, das ist so ein Trick, den kann man nur einmal machen. Die Karte kann man nur einmal spielen und das ist eben gut so. Ja. Aber ich wüsste auch nicht, was man da noch draufsetzen sollte. Wie kam es mit den übernatürlichen Elementen, weil es sind ja alles die Visionen von Frank gegen Ende des Films. Aber genau. Wie fandest du das?
Ja, also ich habe es im Prinzip genauso gedeutet, ne? Nämlich als Visionen, als visueller Ausdruck seines kranken Hirns, und damit, ja, also ich habe es nicht in Frage gestellt in dem Sinne. Ich fand es gerade ganz zum Schluss, wenn dann seine Schaufensterpuppen zum Leben erwachen und alle seine Opfer sind, das fand ich halt so ein bisschen komisch. Ich fand's halt irgendwie so ein bisschen ungerechtfertigt. Also so ein bisschen, als hätte jemand auf die Uhr geguckt und gesagt, so, jetzt müssen wir mit dem Film mal zu Ende kommen. So, und also ich meine, unsere Hauptfigur ist ein irrer Mörder. Jetzt, ne, brauchen wir halt irgendeine Form von Gerechtigkeit. Aber wir haben hier gar keinen Detective oder sonst irgendwas, der eben auf der Spur ist. Machen wir es jetzt auf die Nummer und haben dann vielleicht noch kriegen vielleicht noch die Zombie-Freunde irgendwie noch ins Kino oder sowas. So kam mir das halt vor. Das fand ich ein bisschen schade. Es sah gut aus, wohlgemerkt. Also auch durchaus, wenn dann eben abgehackt werden oder sowas. Das war schon durchaus, sah halt nach was aus. Aber so grundsätzlich dachte ich so bei mir, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Ich glaube, dem Film hätte eine andere Pointe besser gestanden. Aber ich bin ja auch nicht dazu da, um über einen Film zu reden, den es nicht gibt.
Ja.
Das alte Problem. Trotzdem ist es halt das alte Problem. Jede Woche haben wir dieses alte Problem. Aber trotzdem ging mir das halt auch beim Gucken so durch den Kopf. Okay, das ist jetzt eure Art, aus der Sache rauszukommen?
Ich glaube, der Gedanke war schon, oder die Hoffnung war schon, dass diese ganze Geschichte rund um Anna, also Caroline Munro, so als positive Kraft oder als positives Element plötzlich in Franks Leben einfach für uns als Publikum größeres Gewicht haben sollte, eine größere Bedeutung, als sie letztendlich im Film hat. Ich weiß nicht, woran es lag, so im Detail kann ich mich auch nicht mal an den Kommentar von William Lustig erinnern, ob vielleicht Caroline Munro, man die nur für irgendwie drei Drehtage oder so verpflichten konnte, aber sie ist eben zu wenig präsent in dem Film, um wirklich einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das ist ja wirklich so, die beiden gehen, sie fotografiert in dem Park, sie treffen sich im Apartment wieder, gehen zusammen essen und dann fällt sie erstmal raus aus dem Film, während er sich dann weiter losmacht, um sein nächstes Opfer da in der U-Bahn zu suchen. Ja. Und tritt dann eigentlich erst wieder so in Erscheinung, ja, bevor es zu seinen Wahnvorstellungen kommt. Und ich glaube, da fehlt dem Film einfach auch, ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, obwohl ich es jetzt weniger so auf die Schlusspointe beziehe, dass dem Film so im letzten Drittel einfach so ein bisschen die Zeit fehlte, die er sich vielleicht hätte nehmen sollen, um das Ganze noch ein bisschen psychologisch nachvollziehbarer für uns zu gestalten. Es wirkt tatsächlich so ein bisschen alles nach Hauruck und so cool ich den Effekt auch finde mit der toten Mutti, die aus dem Grab kommt, also die Frank da in seiner Vision erscheint, Carrie-like, die Mutti, die aus dem Grab springt. So unpassend finde ich es eigentlich in dem Moment.
Ja.
Es ist, es wirkt dann doch eben zu konventionell für einen Film, der sich eigentlich bis dahin jeder konventionellen, jedem konventionellen Handlungsverlauf oder auch so, was die Psychologie des Gegenspielers betrifft, verweigert hat und dem immer so ein bisschen aus dem Weg gibt und geht und uns auch immer wieder überraschen will. Und dann in den letzten 10 Minuten ist es so, okay, ja, er ist eben doch wahnsinnig. Und ich finde, klar, die Ironie ist bitter und ich finde das Ende eben auch passend. Und wenn dann so die leinwandgroße Texttafel uns entgegenklatscht und da steht Fat Maniac, dann ist das schon so, wow. Also ich gehe da schon raus, denke ich mal, ich habe leider auch nie im Kino gesehen und würde irgendwie den Kinosaal verlassen und denken, meine Güte, jetzt brauche ich aber erstmal irgendwie einen Unterberg oder sowas zum Runterkommen.
Unterberg.
Ein Schnappes.
Ja, nur das gute Zeug, ja, genau.
Aber es ist sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit und ein bisschen alles hau ruck.
Ja, ist es. Wobei ich finde das, wie soll ich sagen, die Intention finde ich ja echt gelungen oder vielmehr ein hehres Ansinnen, was sie dort hatten. Einfach zu sagen, wir präsentieren halt den Horrorfilm aus der Perspektive des Mörders.
Ja.
Ohne uns halt wirklich großartig weiter halt über die Ermittlungen Gedanken zu machen, weil die beiden Polizisten, die da am Ende kommen, sind ja auch eher uninteressant. Ohne jetzt, sagen wir mal, zu sehr Zeit damit zu verschwenden, wie eben hier Anna entkommt.
Ja.
Oder ob er ihr nochmal nachsteigt oder was auch immer. Das interessiert uns alles gar nicht. Wir gucken eigentlich die ganze Zeit nur auf das Monster im Prinzip. Ja, und das finde ich schon ziemlich, das ist eine coole Sache. Also ich verstehe schon, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich verstehe, wieso sie eben auf die Idee gekommen sind, das Remake halt vor allem Point of View zu machen. Die Anlage hat der Film ja, auch wenn er logischerweise eine andere Technik verwendet. Und ich finde das ganz cool. Also selten. Nicht nie, aber selten. Also ich meine, wir hatten ja über hier Henry schon mal gesprochen, aber viel mehr fällt mir jetzt an der Stelle dann so auch nicht mehr ein. Zumindest kein Film, der mit so einer Konsequenz daran geht und einfach das Design der damaligen Stadt mit dem Set-Design, zumindest der Bude von Frank, so in Einklang bringt und all das. Das ist schon. Der Film ist nicht doof, also ganz im Gegenteil.
Ja.
Ja. Eins muss ich auch mal ganz kurz noch mal loswerden. Ich meine, er sagt ja, dass er eben Künstler sei, weil ich das irgendwie nicht so richtig glauben möchte. Aber ich finde es schon interessant, dass was sie halt als Kunst, das was sie halt so in seine Bude halt aufhängen, ist schon, ja, wie soll ich sagen, also hier dieser Gipsabdruck eines schreienden Mundes zum Beispiel. Also das ist schon nicht subtil, ne? Aber trotzdem finde ich, passt sich das alles ganz gut ein und ich habe schon das Gefühl, dass da halt eine umfassende Idee die man zugrunde lag.
Ja,
wenn es so die Idee war, sich abzuheben von allen anderen.
Nein. Frank sieht das Kunst ist nicht subtil. Ich glaube, Joe Spinells Kunst, nach all dem, was ich gesehen habe, war ja auch Maler, bildender Künstler, ist auch nicht besonders subtil. Aber er hat, glaube ich, auch so ein bisschen sein eigenes Leben mit reingenommen. Wobei ich nicht glaube, dass er irgendwie mordend durch die Straßen zog. Ich finde dieses Element der Außenperspektive auch noch, ich finde spannend, dass der Film eben so eine, also die subjektive Sicht, nicht so subjektiv wie im Remake, aber wir sind ja eben schon immer relativ nah an Frank Zito dran, auch ein, zwei Mal verlässt. Und was der Film dann damit macht, auch ganz spannend, wobei ich eben auch nicht wirklich schlau daraus werde, wohin er uns damit führen will, weil er thematisiert dieses Ganze, was du gesagt hast, wie du schon erwähnt hast, beiläufig dieses Element der Ermittlungen. Es ist ja bekannt, seine Taten sind ja bekannt und er wird irgendwie als gefährlichster Serienmörder New York Citys Geschichte eingestuft, was ich nicht ganz glauben kann, aber sei es drum. Und man sieht dann diese TV-Reportage und dann eben auch diese beiden Detectives, die bei ihm ins Zimmer kommen. Aber es bleibt eben alles so inkonsequent.
Na, aber ich finde es gerade konsequent inkonsequent, weil es eben, ne, also was erfahren, also normalerweise sind wir doch eher an den Ermittlern dran.
Ja, klar.
Oder an den Opfern oder an dem Final Girl oder so. Und hier sind wir halt, wir erfahren im Prinzip von den Dingen um Frank herum nur über das, was Frank selber wahrnimmt. Und das ist ja nicht viel. Er hat ja kein größeres Interesse daran, dass er irgendwie voll der Star unter den Serien
war. Ja, genau. Und deswegen ist es eben auch konsequent. Auch in Bezug auf die Figur von Anna, die ja, wenn ich jeden Abend in den News hören würde, hier geht irgendwie ein Serienmörder um, in New York City, in Manhattan oder zwischen irgendwie Sector und 4th Street oder wo auch immer, dann würde ich ehrlich gesagt ein bisschen auf der Hut sein. Aber keiner thematisiert das jemals. Keiner sagt, oh, hast du gehört, was sie gesagt haben in der Nachricht? Meine Güte, dieser Typ, das muss ja ganz schlimmer sein. Und auch Frank eben selber hat kein Interesse dran an der Berichterstattung. Er fühlt sich ja nicht als Star. Er macht das nicht aus so einem Narzissmus heraus, aus einer Eitelkeit, sondern eben, weil er Aufmerksamkeit sucht, sondern im Grunde ist er vollkommen entrückt von dem, was er da im Fernsehen sieht. Er guckt sich das an und schaltet dann irgendwann ab. Hast du dann nicht mal gemerkt, dass es um ihn geht?
Das doch schon, weil er sich ja gerne mal irgendwie in Schlaf heult oder eben mit sich selber spricht und nicht glauben kann, was er da getan hat. Oder eben, er hat ja am Anfang es wird ja im Prinzip aufgezogen, als wäre es ein Traum, das mit den beiden da am Strand. Und dann wacht er auf und sieht die Zeitung und sieht halt, dass das eben Headline-News ist. Und dann, ich weiß nicht, ob es ihm leid tut, aber er kann es halt kaum fassen. So. Ja. Und geht dann aber gleich dazu über, irgendwie mit seiner Schaufensterpuppe zu reden. Also von daher, genau, wird auch das finde ich halt einen interessanten Schachzug, um eben, sagen wir mal, das Interesse für das wie auch immer geartete Innenleben halt des Filmmonsters im Prinzip zu schaffen. Das ist, einfach interessant. Das ist einfach interessant.
So. Und ich fand es schön, dass wir heute Abend so ein bisschen Wunschprogramm hatten und jeder mal so ein bisschen einen manischen Film mitbringen durfte, den er mag und wir offenbar auch beide an beiden unsere Freude hatten. Wobei ich sagen muss, es ist in diesen Zeiten schon verdammt und betont unhygienisch, was wir geguckt haben heute Abend. Also.
Ja.
Deshalb das nächste Mal irgendwie was Sauberes machen. Keimfreier.
Ja, ich freue mich, dass das Keimfreies. Ja, finde ich gut. Sollten wir tun.
Und wie gesagt, wer möchte, kann jetzt Maniac ganz legal erwerben, ohne Angst haben zu müssen vor juristischen Repressalien. Also keine illegalen Importe mehr aus den USA von Blue Underground, wo es, glaube ich, eine DVD und Blu-ray mit deutscher Tonspur schon seit 30 Jahren gibt. Jetzt kann man das auch bei einem Online-Händler eures Vertrauens, also sonst wo in einem lokalen stationären Handel für 3,50 Euro kaufen. Also, macht das meinetwegen, guckt euch Multiple Maniacs nochmal an. Schöne Criterion-Veröffentlichung. Ich finde es sowieso sehr cool, nachdem die ganzen New Line-DVDs, die es mal vor einigen Jahren gab, mittlerweile vergriffen sind und zu Apothekenpreisen gehandelt werden bei eBay. Sehr schön, dass jetzt John Waters Werk so auf über andere Labels eine Wiederentdeckung erfährt, weil eine Zeit lang war er ja ganz schön verschwunden.
Das ist wohl wahr, ja. Aber wie ich ja immer wieder sage, die Welt wäre ein schlechterer Ort. Voller Frank Zitos und weniger Divines, ja,
schade. Daniel macht eine kleine Kreativpause, aber wir haben ein bisschen Vorarbeit geleistet und uns kann man hören, wenn man uns bei Patreon und Steady unterstützt, um die Daniel-Pause zu überbrücken und wir melden uns dann wieder bald mit was Neuem.
Ja, genau.
Wir haben schon was. Das ist gut. Ich freue mich da sehr drauf. Also.
Ja, doch, durchaus. Ja.
Gute Nacht.
Go fix yourself a sandwich.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios!